Ja, guten Morgen miteinander. Freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich auch, hier zu sein, immer wieder auch. Es ist doch schon ein paar Jahre, dass ich immer wieder kommen darf. Und, kann ich sagen, das staubt mich jetzt, dass ihr mich immer wieder einladet. Nein, ich finde es schön, auch einige Gesichter immer wieder ein bisschen besser zu kennen und zu sehen. Und auch neue zum Teil, die man von früher her kennt. Das ist ganz toll. Nun, heute Morgen, wie es hier geschrieben steht, möchte ich über das treue Verwaltersein reden. Treue Verwalter sein, also mit anderen Worten über Geld. Und eigentlich ist es ein bisschen waghalsig, oder? Es passt, über Geld zu reden, aber ich dachte, auswärts kann ich das ja machen, oder? Ich kann ja dann wieder gehen nachher und ihr schaut, was ihr macht damit. Und in der Schweiz ist es ja sowieso so, dass man über Geld nicht spricht, sondern das hat man. Und genau, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und zwar darum, weil in der Bibel über mehr als 2000 Stellen über Geld und Besitz gesprochen wird. Über 2000 Stellen in der Bibel. Und ich denke, das ist wirklich entscheidend wichtig im Blick auf ein erfülltes Glaubensleben. Ich glaube, hier liegt viel Potenzial drin. Und darum mache ich das. Und es ist so, vor 2 Jahren hat Otilio Zibien an der Pastorenkonferenz über dieses Thema gesprochen. Und das hat mich sehr bewegt. Und ich fand das genial. Und ich bringe auch viele Gedanken von dem, was ich heute sage, sind von ihm. Also ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Attila Zibien, er führt eine Organisation AGEVA, wo er auch solche Finanzseminare anbietet, Budgetverwalter ausbildet, genau. Aber es wird nicht trocken, kann ich euch sagen. Es wird, ich glaube, sehr spannend. Nun, wenn wir als Gläubige über Geld reden, dann wollen wir uns etwas bewusst machen. Geld ist jetzt nicht die letzte Bastion, die wir vor Gottes Zugriff schützen müssen, weil wir sonst zu kurz kommen, sondern wenn wir Jesus den Schlüssel unseres Kasselis geben, dann können wir frei werden. Frei auch im finanziellen Bereich. Und darum wollen wir ganz bewusst sagen, ja, Herr Jesus, ich traue dir auch im finanziellen und materiellen Dingen. Ich vertraue dir. Und das gilt für jene, die noch in der Schule sind, Teenager, in der Lehre, aber auch Rentner und alles dazwischen. Das gilt für alle. Nun, eine Hilfe, dass wir im Finanziellen auf Gott vertrauen, ist es, wenn wir uns mal bewusst machen, welche Wesenszüge hat Gott eigentlich? Wie ist er? Und das Erste, Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat er an krassester Stelle bewiesen, am Kreuz von Golgatha, als er bereit war, deine und meine Schuld auf sich zu laden. Das, was mich von Gott trennt. Das, was mich in die ewige Verlorenheit bringt. Er war bereit, als Unschuldiger für mich zu sterben und die Gottverlassenheit auf sich zu nehmen. Er war bereit, auch aufzuerstehen, das Leben zu nehmen. Und jetzt ist er sogar bereit, jedem von uns zu vergeben. Wenn wir zu ihm kommen im Gebet, dann ist er bereit, uns einfach alles wegzuwaschen, was niemand sonst kann, er macht es. Und das ist seine Liebe. Und wenn wir dieses Liebesangebot annehmen, dann sind wir Kinder des lebendigen Gottes. Und als Kinder sorgt er für uns. Er liebt uns und kümmert sich um uns. Er interessiert sich für uns, auch für unser Wohlergehen im finanziellen Bereich. Und wisst ihr, in Matthäus 6 sagt Jesus, in 10 Versen sagt er 5-mal, sorgt euch nicht. Dass wir es wirklich glauben, es ist wirklich so. Ihr müsst euch nicht sorgen, ich sorge für euch. Und Satan will uns ständig einreden, wenn du Jesus auch noch deine Finanzen übergibst, dann ist Hopfen und Malz verloren oder dann ist vorbei. Aber das stimmt nicht, weil er sorgt auch dort. Also das ist ein erstes, Gott ist Liebe. Und dass wir ihm vertrauen können, hilft uns auch zu wissen, Gott ist auch treu. Gott ist enorm treu. Es steht im 4. Mose 23, Vers 19, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Sollte er etwas reden und nicht tun? Sollte er etwas sagen und nicht halten? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist nein, sicher nicht. Weil er treu ist. Er hält, was er verspricht. Und wenn er uns verspricht, ich sorge für dich, auch im Finanziellen, dann stimmt, dann gilt das und das bleibt. Ganz egal, wie das Umfeld aussieht. Und ein drittes noch, Gott kann uns versorgen, weil er enorm reich ist. Ihm gehört alles Silber und Gold der Welt, sagt Haggai 2, Vers 8. Ihm gehört alles. Also wir sehen, Gott ist sehr vertrauenswürdig. Und es gibt keinen Grund, ihm nicht zu glauben, dass er es ernst meint und er für uns sorgt. Und nun müssen wir uns noch etwas bewusst machen. Und das ist nicht ganz unwichtig. Und zwar steht im 5. Mose 10, 14, siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehört der weite Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Gott gehört die Erde und alles, was in ihr ist. Das heißt mit anderen Worten, alles, was wir haben, es gehört Gott. Also mein letztes Hemd gehört alles Gott. Meine letzte Kassette und CD, DVD, alles, was wir haben, der letzte Franken, alles gehört Gott. Er ist der Eigentümer davon. Und was ich habe, das hat er mir zum Gebrauch und zur Verwaltung übergeben. Aber der Eigentümer bleibt immer noch er. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr diese biblische Wahrheit anerkennt. Dass ihr sagt, ja, das stimmt und ich anerkenne das. Es gehört alles Gott. Und wenn ihr bereit seid, das nicht nur theoretisch zu denken, sondern auch praktisch zu leben und ihm zu vertrauen und bereit sind, Dinge loszulassen, die er uns zeigt, dann werden unsere Hände frei für noch mehr. Wir müssen nur Dinge loslassen, die er uns zeigt. Ich habe zum Beispiel mal den Eindruck gehabt, ich muss Gott sagen, Herr, ich schenke dir 3 Wochen Ferien. Die nächstes Jahr, das war glaube ich im Herbst, Herr, 3 Wochen Ferien, du kannst mit mir machen, was du willst. Und habe mich in eine Missionsstation nach Kenia geschickt. Das war enorm eindrücklich. Ich bekam viel mehr zurück, als wenn ich 3 Wochen sonst wo mehr gewesen wäre, kann ich euch sagen. Oder vielleicht sonst irgendetwas. Und als Jesus mich ans Theologiestudium gerufen hatte, war schon ein paar Jahre her, da muss ich auch viel loslassen. Ich war schon 29 Jahre alt, hatte eine tolle Arbeitsstelle, guten Lohn, eine eigene Wohnung, musste alles loslassen. Und ich kann euch sagen, es hat mich einiges an Tränen gekostet, das loszulassen. Ich musste in eine 3,5-Zimmer-Wohnung tauschen mit einem Zimmer, mit einem Kollegen, einem Klassenkollegen zusammen. Von 3,5 auf ein halbes Zimmer ist ein bisschen hart für einen 29-Jährigen, also damals. Aber ich muss euch sagen, Gott hat mich viel mehr beschenkt, als ich ihm quasi gegeben habe. Ich bekam viel mehr zurück. Wisst ihr, Gott lässt sich nichts schenken. Er ist so großzügig. Und darum ist es so gut, wenn wir ihm vertrauen. Und für den Alltag ist jetzt etwas wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wer ist meine Quelle? Wer ist die Quelle für das, was ich brauche? Wer versorgt mich? Ist das mein Arbeitgeber? Oder die AHV-Zweigstelle? Oder ist das meine Intelligenz? Oder ist es doch Gott? Ist es meine gute Qualifikation? Oder sind es die Zusagen Gottes? Und ich muss sagen, es ist Gott. Gott ist unser Versorger. Gott ist die Quelle unseres Lebens. Und darum ist er auch die erste Ansprechperson in Finanzfragen. Dass wir wirklich uns an ihn wenden dürfen, wenn wir da irgendwelche Fragen und Probleme haben. Und wer da radikal biblisch denkt, der wird das Vertrauen auf Gott setzen und erlebt, es ist wirklich wahr. Gott, er hilft. Und richtiges Vertrauen ist jetzt nichts Theoretisches. Oder wir müssen immer, das ist immer eine Herausforderung für uns Gläubige, dass wir an einem Sonntag Ja sagen, innerlich nicken und dann gehen wir in die Woche und machen es irgendwie doch nicht. Das ist eine Herausforderung, dass wir den Alltag, den Glauben im Alltag leben. Und auch das, dass wir nicht nur theoretisch glauben. Wenn wir praktisch glauben, führt das dazu, dass wir gute Verwalter von Gottes Vermögen sind, das er uns gegeben hat. Gute Verwalter Gottes. Jesus sagt im Lukas 19, Vers 13 über den reichen Mann, er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Geschichte, die Jesus erzählt, und das ist ein Bild für uns. Das gilt auch für uns, denn jeder von uns hat innere Gaben bekommen, Fähigkeiten und äußere Gaben, zum Beispiel den Lohn oder sonstige finanzielle Mittel. Und jetzt will Jesus, dass wir diese Gaben, die inneren wie auch die äußeren, in seinem Sinne einsetzen. Dass wir sie für ihn handeln damit, diese Dinge. Und wie lange will er das? So lange, bis er wiederkommt. Das heißt also, im Blick auf all unsere Finanzen ist Jesus Besitzer und wir Vermögensverwalter. Also ich habe mal auf einer Verwaltung gearbeitet, Gemeindeverwaltung, da hat man auch Vermögen verwaltet. Ich habe Löhne ausbezahlt, das war noch schön, oder? Vorher 7 Jahre Steueramt, das war ein bisschen weniger dankbar, habe ich manchmal auch Dinge gehört, ja. War nicht so lustig. Nachher habe ich gedacht, ich wechsle auf die Lohnbuchhaltung. Da konnte ich die Löhne auszahlen, da war ich immer sehr beliebt. Ah, Thomas, so. Genau. Und ich habe aber fremdes Vermögen ausbezahlt, nicht mein eigenes. Darum durfte es nie zu viel sein, immer nur so viel, wie es richtig ist. Und auch bei uns ist es so, wir handeln mit einem fremden Vermögen. Und jetzt ist die Frage, sind wir uns das bewusst? Oder geben wir einfach unser Geld aus, wie wir gerade Lust haben und denken, das ist ja mir. Stell dir mal vor, der Eigentümer deines Geldes, der will jetzt zum Beispiel von dir, dass du jeden Monat einen gewissen Betrag in sein Reich gibst. Wie seine Vorgabe. Und jetzt sagst du, ja, das mache ich grundsätzlich schon, aber diesen Monat geht's leider nicht. Es tut mir leid, Herr Jesus, aber ich habe eine große Zahnarztrechnung. Oder jetzt ist die Rechnung gekommen für die Sommerferien. Jetzt kann ich halt nicht. Ich mache dann im September wieder. Und denk dir, es ist Gott egal. Also da sagt er, ja, nein, das ist kein Problem. Also ich glaube eher nicht. Und zwar, ich glaube nicht, dass er Probleme hat, wenn wir unsere Zähne pflegen und Zahnarztrechnungen bekommen und zahlen. Auch Sommerferien glaube ich nicht, dass das ein Problem ist für Gott. Sondern er will, dass wir das Ganze so verwalten, dass eben das auch noch Platz hat. Seine Vorgabe und die Zahnarztrechnung. Stell dir mal vor, du gibst jemandem Geld, vielleicht einem Generalunternehmer, und sagst, hier ist mein Haus, bitte renoviere es. Und er macht das und in der Hälfte der Arbeit kommt er und sagt, du, ich habe kein Geld mehr. Wieso denn das? Ich habe einen Bagger gekauft. Für was brauchst du einen Bagger? Ja, einfach so. Wären wir zufrieden? Wir wären überhaupt nicht zufrieden, oder? Und ich denke, Gott ist bei uns auch nicht, wenn wir es nicht umfassend machen. Ein guter Verwalter ist sich bewusst, ich muss einmal zu 100% Rechenschaft ablegen, was ich mit meinem Geld und meinen Gütern gemacht habe. Nicht nur für 10%. Für 100%. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Ich muss einmal vor Gott für mein ganzes Leben verantworten. Oder für alle Dinge und auch für alle. Für das Fränkli, wo ich da ausgehe. Oder für alles. Und darum ist eben weise, wenn wir uns das bewusst machen. Übrigens, Gott ist nicht knausrig. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie nur noch, ich weiß nicht, Haferflöckli und Wasser essen müssen. Er ist auch großzügig. Aber wir müssen weise sein, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Das heißt also, wir sind Gottes Vermögensverwalter. Das ist eine Tatsache, ob wir das jetzt toll finden oder nicht. Wir sind Gottes Vermögensverwalter. Jetzt ist einfach die Frage, wie werden wir denn gute Vermögensverwalter? Wie werden wir gute? Und da möchte ich kurz auch ein bisschen tiefer gehen. Es gibt zwei Eigenschaften, die zentral sind, nämlich Ehrlichkeit und Treue. Ehrlichkeit und Treue. Im Lukas 16, Vers 10 und 11 heißt es, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also hier wird gesagt, wir müssen nicht anfangen, treu zu sein in den riesengroßen Dingen, sondern Treue beginnt im Kleinen, im Alltag, vielleicht sogar dort, wo es niemand sieht, dort, wo es nur ich sehe und ich weiß. Denn wer treu ist im Kleinen, der ist auch treu im Großen. Mir ist schon passiert, dass mir eine Kassierin zu viel Rückgeld gegeben hat. Ist das euch auch schon passiert? Und dann, was habt ihr gemacht? Ha, jetzt, hä? Habt ihr gedacht, ja, die ist ja selber geschuld, wenn die nicht rechnen kann. Das gibt gerade einen feinen Kaffee. Aber ihr Lieben, wenn wir so denken, das ist nicht richtig. Das Geld gehört, weiß nicht, dem Coop, dem Migros oder wo wir auch sind. Das gehört nicht uns. Ist nicht ehrlich. Ich habe vor einer kurzen Zeit habe ich mal ein Parkticket entwertet und als ich das so gemacht habe, habe ich einen Franken gefunden im Ausgabefach. Das Frankli, ah super. Es war dort gelegen. Habe ich den mitgenommen und auf dem Weg zum Auto kam mir in sein Gedanke und ich denke, das war Gott, der gesagt hat, du, das Geld gehört nicht dir. Und da habe ich gedacht, ja gut, ja, ich habe es gefunden, oder? Ich habe es gefunden. Und dann kam der nächste Gedanke, ja, und wenn der Besitzer zurückkommt und das holen will, weil es was ihm im Sinn kommt, habe ich gedacht, ja stimmt, ui. Habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt und bin zurückgegangen, habe es wieder unten reingelegt. Die Leute neben dran, die haben schon ein bisschen komisch geschaut, oder? Der Schlitz ist eigentlich oben dran, nicht unten. Aber ich denke schon, wenn wir auch hier treu sind in solch kleinen Dingen, ich glaube, dass Gott uns auch dann größere Verantwortung überträgt, ganz allgemein. Hudson Taylor hat mal gesagt, kleine Dinge sind kleine Dinge. Aber Treue in kleinen Dingen ist etwas Großes. Treue in kleinen Dingen ist etwas Großes. Und damit jetzt wir gute Verwalter sein können, müssen wir uns weiter bewusst sein, dass jeder Gläubige ein Himmelskonto besitzt. Jesus sprach zum reichen Jüngling, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das ist das Himmelskonto. Und das zeigt auch, mit unserem irdischen Geld können wir Dinge kaufen, die uns eine kurze Zeit erfreuen und dann landen sie im Müll. Oder aber wir können damit Schätze kaufen, die nie vergehen, dass wir sie aufs Himmelskonto einbezahlen. Das können wir beides. Wir sind in den letzten 8 Jahren 5-mal umgezogen, langsam knügelt es mir ein bisschen, auch durch Ausbildung und Praxisjahr und alles Mögliche. Und wir haben fast jedes Mal einen riesen Berg an Material entsorgt, vorgerührt. Oder wir haben dafür mal viel Geld gezahlt. Und jetzt ist nichts mehr wert, jetzt zahlt man, dass man es sogar entsorgen kann. Kennt ihr das auch? Und wenn man viel Platz hat, dann häuft sich das Zeug noch viel mehr an. Aber mit dem gleichen Geld kann man auch Dinge kaufen, die den Wert nicht verlieren. Die Ewigkeit, in Ewigkeit den Wert besitzen. Und darum ist wichtig, dass wir uns das vor Augen malen. Was wollen wir mit unserem Geld machen? Klar, dieses Himmelskonto ist leider unsichtbar jetzt. Das ist völlig real. Ist ja eigentlich auch so, oder? Wenn man irgendwie in Gold investiert oder auch Geld auf die Bank zahlt, das sieht man ja auch nicht, das ist auch unsichtbar. Also klar, man hat einen Auszug, was draufsteht dann. Aber das Himmelskonto ist noch viel wertvoller. Und dann gibt es nicht nur das Himmelskonto, sondern auch ein Himmelsfenster. Das ist eine ganz spannende Sache. Wenn sich nämlich diese Fenster über einem öffnen, dann werden wir übergossen mit gewaltigem Segen. Und habt ihr schon mal von dem Himmelsfenster gehört? Gott spricht in Malachi 3, Vers 10 über dieses Himmelsfenster und er zeigt, was wir tun müssen, dass es sich öffnet. Also jetzt müsst ihr gut zuhören. Junge, Ältere, alle, was müssen wir tun, dass sich dieses Fenster öffnet? Steht hier geschrieben, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Prüft mich so und ich werde Segen ausgießen bis zum Übermaß. Und das heißt jetzt also, wenn wir treu den zehnten Teil unseres ganzen Ertrages ins Reich Gottes geben, dann wird Gott über uns sein Himmelsfenster öffnen und wird uns mit Segen übergießen im Übermaß. Das klingt schon noch gut, oder? Also ich finde es. Mit Segen, Segen überfließen lassen im Überfluss. Und da steht auch den ganzen Zehnten. Das heißt also, es betrifft nicht nur den Lohn, sondern auch generell Einkünfte, die wir haben. Dass wir einen Zehnten geben, auch zum Beispiel Geldgeschenke oder Erbschaften. Meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, dass wir das auch auf Erbschaften zum Beispiel machen. Und vor einer Zeit bekommen wir eine kleinere Erbschaft und das gibt dann schon noch schnell mal einen Betrag. Und wir haben uns gefreut. Das war nicht, jetzt muss mir das noch geben, oh nein, du, das tschüss Geld, oder ist mir noch depressiv 2 Wochen lang. Wir haben uns gefreut. Hey, da kann man mal einen Unterschied machen. Das wirkt sich mal aus, da sieht man, hey, ja, nächsten Monat ist der Ertrag, ist ein bisschen höher als sonst, oder? Warum? Das weiß natürlich niemand, oder? Ist ja klar. Also außer der Kassier, aber sonst weiß es ja niemand. Das muss auch niemand wissen, aber man freut sich dann dran. Und ich denke also, das ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Und auch die Himmelsfenster, die öffnen sich über uns. Und wir selber, wir geben den Zehnten, gerade nachdem der Lohn gekommen ist. Wisst ihr warum? Wenn man bis zum Schluss wartet vom Monat, ist dummerweise manchmal das Konto leer, oder? Ich würde gerne einen Zehnten geben, aber es hat nichts mehr drauf. Das ist viel schleuer, man macht es am Anfang. Die großen Steine zuerst setzen. Noch ein Wort zum Zehnten. Im Neuen Testament wird es ja gar nie wiederholt, dass die Gläubigen den Zehnten teilgeben sollen. Das ist eigentlich alttestamentlich. Im Neuen Testament steht einfach, jeder soll so viel geben, wie er es in seinem Herzen vorgenommen hat. 2. Korinther 9, Vers 7. Und wisst ihr, was das heißt? Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das heißt, es gibt keine Einschränkung auf 10%. Man darf auch mehr geben. Und darf auch den entsprechenden Segen ernten. Das ist so. Es wird Sondersegen sein. Und Jesus sagt ja mal, alles, was wir für ihn tun und geben, wird er bis zu einem 100-fachen Ertrag, wird es vergelten. Bis zu 100-fach. Also ich weiß nicht, vielleicht haben wir Banker unter uns, 100-fache Rendite. Da könnt ihr nicht mithalten, oder? Und vor allem noch auch ewig, mit einer Ewigkeitswährung, da muss man keine Angst haben vor einem irgendwo Zusammenbruch der Wirtschaft oder so. Und darum empfehle ich persönlich jedem Gläubigen, dass er sich daran ausrichtet, an diesen 10%. Das ist eine Hilfe, eine Vorgabe. Nun ist ja auch noch die Frage, wohin soll man denn den Zehnten überhaupt geben? Es gibt so viele Organisationen, weltliche, christliche Gläubige. Also gibt's, was macht man damit? Ich muss euch sagen, die Ortsgemeinde, die ist unser geistliches Zuhause. Oder es ist so vorgesehen. Die Bibel spricht ja auch von Ortsgemeinden. Die Epheser, die Philipper, die Thessalonicher, die hatten ihre Gemeinde, es war ihr geistliches Zuhause, ihr Umfeld. Und wenn wir eine Familie sind oder auch Einzelpersonen, wir schauen zuerst auf uns, unsere Familie, und erst dann geben wir etwas darüber hinaus, wenn wir versorgt sind. Und ich glaube, als Gläubige sollten wir es genau gleich machen. Dass wir zuerst für unsere eigene Gemeinde schauen und dann erst darüber hinaus etwas geben. Ich finde es richtig also, dass ein Gläubiger den größten Teil seines Zehnten in die eigene Gemeinde gibt. Und es gibt so zwei Varianten gehört. Einige sagen, man könnte 10% in die Gemeinde geben und 2-3% in die Mission. Und andere haben gesagt, 8% in die Gemeinde und 2% in die Mission. So. Also ich finde beide Varianten sehr gut. Kann man sich selber ja entscheiden. Aber wichtig finde ich noch etwas. Ich weiß nicht, wie das heißt, auf euch wirkt, 10% und so. Also das ist alles kein Zwang. Das müsst ihr jetzt doppelt unterstreichen. Ist kein Zwang. Also ich kenne ja die FG-Predikon auch ein bisschen. Die zwingen niemanden, Geld zu geben. Niemand. Und es ist auch da ziemlich sicher, weiß kein Mensch, wer wie viel Geld gibt, als nur der Kassier. Also es herrscht überhaupt kein Zwang. Es ist eine Chance. Eine Riesenchance, dass ich mit meinem Geld Gott ehren kann und die Gemeinde unterstützen kann und sehen kann, was blüht auf. Ich denke, eure Kids und Teenies, die kosten auch ein bisschen Geld, nehme ich mal an. Und ich kann da mittragen und kann sehen, was Gott daraus macht, wie viele Kinder zukommen und wie die dann nachher irgendwo auch mit den Materialien spielen können und sich begeistern. Oder auch bei der Jugendarbeit, oder? Das kostet manchmal auch ein bisschen Geld. Aber man kann sehen, wie das Ganze sich nachher entwickelt und wächst. Das ist eine Chance, und das möchte ich uns ganz fest auch zeigen. Und wenn wir bedenken, Gott hätte Anspruch auf 100% eigentlich, oder? Und er lässt uns eigentlich 90, ist auch schon noch großzügig, finde ich, ja. Gut, jetzt möchte ich noch ein bisschen konkreter werden, noch praktischer. Eine Hilfestellung, wie wir das praktisch umsetzen können. Zuerst müssen wir mal definieren, was heißt, ich habe genug. Ich muss meinen Bedarf festlegen. Was brauche ich wirklich? Und dazu kann man so einen Finanzkreis machen, wie ihr ihn da seht. Da kann man Ausgaben und Einnahmen auflisten. Und dieser Finanzkreis enthält eigentlich drei Bereiche. Das sind die Verpflichtungen, die Bedürfnisse und die Wünsche. Das ist eine überschaubare Sache. Verpflichtungen, da gehören alle Dinge rein. Also da schreibt man dann mal auf, oder? Da muss man sich mal Zeit nehmen. Man kann übrigens auch Hilfe holen, dass man jemanden zu sich nimmt, der einem da hilft. Also die Verpflichtungen, das sind Dinge, die sind einfach gegeben. Die sind vorgegeben, da muss ich nicht groß darüber diskutieren. Herr, soll ich jetzt diese Steuerrechnung bezahlen oder nicht? Oder willst du vielleicht, dass ich da spare? Also das kann man vergessen. Oder Gott sagt, ja, du nicht so komisch, zahl das Zeug. Zahl's, oder? Ja, wir zahlen es. Halleluja. Oder das sind Verpflichtungen. Oder auch die Miete, oder die Krankenkasse, oder Arztrechnung, oder den Zehnten. Da müssen wir nicht groß beten drüber. Das ist gegeben. Verpflichtungen. Dann das Zweite sind Bedürfnisse. Und hier haben wir einen gewissen Spielraum. Zum Beispiel die Miete, die ist ja Verpflichtung, aber die Größe der Wohnung. Ob ich eine Attika-Wohnung am See habe oder eine normale Wohnung irgendwo, das ist ein Unterschied und bedürfnisorientiert. Und hier kann ich jetzt ein bisschen jonglieren. Oder zum Beispiel beim Sport. Einer joggt, sagt, das ist günstig, wird mir mal neue Schuhe, wenn ich ein bisschen festgerannt bin, oder? Fetzt sie wieder ab. Und andere sagen, ja, ich gehe ins Fitnesscenter. Das ist eine Bedürfnisfrage und auch eine finanzielle Auswirkung. Da muss man selber entscheiden, was liegt bei mir drin und was will ich. Muss man festlegen. Also Bedürfnisse können wir ein bisschen justieren. Und das Dritte sind die Wünsche. Und das sind jetzt Dinge, die bräuchte ich eigentlich nicht zum Leben. Zum Beispiel, jemand hat einen Fernseher, der hat so ein riesig lobiges Ding, ein alter Fernseher, und jetzt sieht der da im Prospekt einen schönen Flachbildschirm. Ziemlich vergünstigt. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, wie Schätzchen, wir brauchen den neuen Film, Fernseher. Wieso? Ja, einfach. Ich fühle mich wohler mit dem neuen. Oder das ist dann wäre das eigentlich ein Wunsch. Sein Flachbildschirm, der alte wäre noch gut. Den bräuchte man eigentlich nicht ersetzen. Oder zum Beispiel den neuesten iPod oder neuestes iPhone, wenn man schon eins hat. Eigentlich würde es das noch tun, aber es ist ein Wunsch. Oder jede Woche auswärts essen und so weiter. Und hier ist es jetzt besonders schwierig bei den Wünschen, weil es zieht uns am meisten. Die Wünsche ziehen enorm. Und das ist darum auch gut, wenn man nicht mit einem hungrigen Bauch den Wocheneinkauf macht. Also mindestens bei mir ist das ganz schlecht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dann kaufe ich viel mehr, weil ich Hunger habe. Und da sieht man auch diese Wünsche, die kommen auch in der Werbung ja zum Zug. Also da setzen auch die Werbung an. Zum Beispiel kann es vielleicht vorkommen, man kommt ganz nichts ahnend in ein Geschäft rein und mittendrin steht so unter Scheinwerferlicht ein Sonderangebot von Sony oder der DVD-Player. 520 GB Speicherplatte, 100 Franken günstiger, doppelte Cumulus-Punkte. Und dann erst noch, ja, ist eigentlich fast alles gratis, wenn man so bedenkt, oder? Und nachts aktualisiert das Gerät noch das Fernsehprogramm. Man kann eigentlich das TV-Heft sparen. Also eigentlich mit anderen Worten, man ist fast blöd, wenn man es nicht kauft, das Gerät, oder? So zeigt einem das die Werbung. Und darum ist es so wichtig, dass ich festlege, was brauche ich. Dass nicht die Werbung mir sagt, was du brauchst, sondern ich sage es mir selber. Und ganz wichtig sind ja auch, dass wir uns bewusst machen, was sind die Folgekosten, wenn wir uns irgendwo investieren. Gerade auch mit den Handy-Abos zum Beispiel. Es kommt ja manchmal vor, dass Anbieter sagen, ja, ein halbes Jahr gratis, das und das. Und denken, oh, ist ein halbes Jahr gratis, super. Und nach einem halben Jahr zahlt man dann. Dann gewöhnt man sich an den Konsum und nach einem halben Jahr bleibt man dabei und dann zahlt man es voll. Also die Folgekosten muss man überdenken. Will ich das auch? Also, wie groß dieser Finanzkreis ist, geben nicht wir vor, sondern das gibt eigentlich Gott vor, weil er uns das Einkommen gibt. Das hängt mit unserem Einkommen zusammen. Der Kreis ist nur so groß, wie das Einkommen ist. Und wir können einfach den Inhalt füllen. Und dem sagt man jetzt einen geschlossenen Kreis. Der linke Teil ist ein geschlossener Kreis, wo man den Bedarf definiert. Wenn man den Bedarf nicht festlegt, wenn man einfach ausgibt ohne Budget, ohne mit Gott darüber zu reden, dann sagt man dem einen offenen Finanzkreis. Wenn es dann reicht, dann ist gut und sonst hat man Pech gehabt. Wenn wir einen geschlossenen Finanzkreis haben und Gott uns nun zusätzliche Einnahmen schenkt, was passiert mit dem? Das ist jetzt Überfluss. Beim anderen gibt man es einfach aus. Oder man hat mehr Geld, mehr Ausgaben. Aber hier hat man ja gesagt, ich habe definiert, was ich brauche, mehr brauche ich nicht. Jetzt habe ich Überfluss. Zum Beispiel habe ich vielleicht 100 Franken eingeplant für ein paar neue Hosen. Jetzt finde ich ein paar für 60 Franken, 40 Franken Überschuss. Oder Sommerferien budgetiert 2000 Franken. Ich habe ein Sonderangebot für 1500 Franken gebucht, 500 Franken Überschuss. Was mache ich mit dem Geld? Was mache ich damit? Ausgeben? Eigentlich eben nicht, oder? Ich habe ja den Bedarf definiert. Ich habe jetzt Überfluss. Und der Überfluss ist jetzt einerseits mal da. Ich kann sicher auch sparen. Das macht auch Sinn, oder? Aber andererseits sagt die Bibel auch in 2. Korinther 9, Vers 11, ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigiebigkeit. Gott macht uns reich zur Freigiebigkeit. Das heißt, wenn Gott uns Überfluss schenkt, dann will er, dass wir damit auch großzügig sind, freigiebig sind, auch noch zusätzlich etwas ins Reich Gottes geben. Meine Frau und ich, wir sind Anfang Jahr 40 geworden und haben ein großes Fest gemacht und wir haben sehr viel Geld bekommen zum Geburtstag, also Geldgeschenk, und wir haben dann mit dem auch einen Teil ins Reich Gottes gegeben. Wir haben uns gefreut, wir haben das nicht budgetiert. Wir hätten es auch behalten können. Aber wir haben gefunden, doch, das machen wir jetzt. Und ich denke, es ist schon ein großer Segen, wenn wir da treue Vermögensverwalter sind und unseren Bedarf definieren und dann auch ja, Mittel freistellen für das Reich Gottes. Stellt euch mal vor, wie viel Geld so freigesetzt würde. Das wäre ein enorm großer Segen, das wäre mega gut. Ich möchte zusammenfassen, zuerst geht es mal darum, dass wir glauben, Gott versorgt mich wirklich mit all dem, was ich brauche. Und darum anerkenne ich Gott als meine alleinige Quelle. Der Arbeitgeber ist nur ein Delegierter von Gott. Und dann wollen wir Gottes Vermögensverwalter werden. Und dass wir uns bewusst machen, wir wollen 100% vom Vermögen, das wir haben, eigentlich für Gott verwalten und ihm Rechenschaft abgeben. Und darum schließe ich meinen Bedarfskreis und beantworte auch die Frage, was brauche ich wirklich? Was ist mein Bedarf? Und lasse mich nicht ständig von Werbung herumziehen. Und weiter gebe ich den Zehnten regelmäßig ins Reich Gottes, denn Gott verspricht mir, wenn ich das tue, wenn ich das treu tue, dann werde ich mein Segen über dir ausgießen, im Übermaß. Prüfen wir doch Gott. Es gibt auch einige, die haben einen knappen Lohn. Also ich glaube, dass Gott das auch weiß und dass diese Verheißung auch dann gilt. Es braucht einfach noch ein bisschen mehr Glaube, das ist definitiv so. Das ist schon so. Aber ich glaube, auch dort versorgt Gott. Und wenn wir bereit sind, Zusätzliches zu geben, wenn wir Überfluss bekommen, dann schenkt Gott einen noch einen anderen Segen, oder? Er beschenkt uns auch wieder. Wir können so nämlich Einlagen machen aufs Himmelskonto. Und Gott Freigebigkeit, die kann sich zum Beispiel auch zeigen, indem wir alte Sachen, die wir nicht mehr brauchen, verschenken. Vielleicht einen alten Kinderwagen oder eine alte Babybadwanne oder alte Filme, DVDs oder was auch immer. Manchmal verkauft man das Zeug alles auf eBay, dort noch 10 Franken, da noch 40 Franken und ist dafür gesteuert, man verschenkt das, die Liebe Gottes verschenken. Wir haben uns das so angewöhnt. Klar, aufs Jahr gesehen gäbe es vielleicht noch 200 Franken, aber wir sagen, egal, wir verschenken es. Ich habe gerade kürzlich mein altes Fahrrad verschenkt, einem Teenager, die sind so knapp dran. Und ich dachte, ja, das geht uns gut. Also ich finde das enorm schön, wenn man das auch machen kann. Und ich glaube, es lohnt sich auch, gegenüber Gott großzügig zu sein, weil er auch großzügig ist mit uns. Und ich möchte mit einem Versprechen schließen, ein wunderbares Versprechen. Hier steht, wer viel sät, wird viel ernten. Das ist eine Verheißung. Und ich glaube, das stimmt wirklich für uns. Wenn wir auch mit unserem Geld viel säen, dann werden wir viel ernten und werden froh sein für alles, was wir getan haben damit. Amen.